Unser Predigttext steht im Johannesevangelium in Kapitel 9, die Verse 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Liebe Gemeinde, der Evangelist Johannes berichtet von einer Blindenheilung durch Jesus so, als wäre er dabei gewesen. Jahrzehnte später schreibt er auf, kurz vor ihm: Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Eine Zwischenfrage der Jünger erwiderte er mit dem Hinweis: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Darauf spuckt er auf die Erde, macht er daraus einen Brei, strich den Brei auf die Augen des Blinden und sagte zu ihm: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Und der Blinde ging los, wusch sich und kam sehend wieder. Irgendwie interessiert mich als gedankliches Experiment, neben dem Blinden mitzugehen. Vom Anfang der Episode bis zum Schluss, vom Entdecktwerden bis zum Entdeckenlernen. Meine Aufmerksamkeit ruht darauf, wie Jesus den Brei anrührt und auf die Augen streicht, wie der Blinde geht, sich wäscht und sehend wird. Selbst wenn ich diese Episode auch nur kurz nacherzähle, spüre ich, wie sie mich in den Bann zieht. Dennoch bemerke ich die Unterbrechung und auch das Drumherum der Heilung. Die Unterbrechung entsteht durch die Frage der Jünger zur Familiengeschichte. Zum Drumherum gehören die Anfeindungen der Person Jesus. Zu Beginn ist es doch ernüchternd, dass die Jünger nicht auf die Heilung drängen, sondern nach der Ursachenschuld fragen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus aber wickelt ihre Frage ein, wie man Kartoffelschalen in Altpapier einwickelt. Anstattdessen lenkt er ihre Sicht auf sich selbst als handlungsfähige Person, zumal als Licht der Welt, bevollmächtigt, jedwede Finsternis aufzuhellen. Zwischen der Wahrnehmung des Blinden und der Anfertigung der Paste hat der Evangelist Johannes die Klarstellung Jesus so gehört: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Was macht denn Jesus in seiner Erwiderung? Er kehrt die rückwärtsgewandte Schuldfrage der Jünger hin zur nun beginnenden Zukunft. Er blendet die Eltern des Blinden aus und bezieht dafür seinen himmlischen Vater mit ein. Er öffnet einen Verantwortungskorridor hin zu den Werken Gottes und dem eigenen Tun. Und er wagt, ich zu sagen: Ich, Jesus, bin das Licht der Welt. Damit verwehrt er den Jüngern ihr Rollenspiel als Staatsanwälte. Wer hat denn Schuld? Vielmehr schiebt er sich als Anwalt des Lebens nach vorne. Mich fasziniert weiterhin das Geschehen zwischen den beiden, zwischen Jesus und dem Blinden. Der Blinde, der mit einem präzisen Gehör alle Störende überhört, und Jesus, der mit einem präzisen Blick seine ganze Biografie erfasst. So begegnen sich die zwei. Jesus kniet stumm vor ihm nieder und ist mit irgendwas beschäftigt. Dann erhebt er sich und bestreicht dessen Auge mit einer Paste. Zuletzt befiehlt er ihm auf Augenhöhe: Geh und wasch dich. Umgehend setzt der Blinde die Befehle Jesus um. Er geht los, wird sehend und kommt zurück. Kehren wir zurück zu den Einzelszenen und den Zutaten dieser Innengeschichte, zum Speichel und Staub, zum Gang des Blinden, zum Teich und zu seinem Waschvorgang und seiner Heilung, bis hin zur Rückkehr zu seiner Familie. Die meisten Erblindungen in der Antike entstanden durch aufgewirbelten Schmutz. Dass nun Jesus den Straßenstaub benutzt, wirkt auf mich wie eine Umkehrung dessen, auch wenn er daraus jetzt keine Heilerde macht. Er formt keinen Kloß und bläst ihn auch nicht an, wie zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte. Er benutzt ganz normalen Staub, den er mit einer Handbewegung zusammenwischt. Und das mit dem Speichel? Der besteht aus viel Wasser und wenig Luft. Jesus benutzt nur einen Tropfen, um diese Paste anzurühren. Er streicht nicht seinen Speichel wie ein Guru auf die Augäpfel des Blinden. Nein, Speichel und Staub sagen sich: Gemeinsam schaffen wir das. Ohne Pathos, ohne Zauberformel, ohne Zusatzstoffe. Als der Blinde den Auftrag des feuchten Breis zulässt, denken sich vielleicht einige: Blinder geht's wohl gar nicht mehr. Liegt denn Jesus völlig falsch mit seiner alternativen Therapie, die die Ursache weiter verfestigt? Also mit Staub eine staubverletzte Bedingung, also Erkrankung zu lösen. Der Blinde litt doch schon unter der Erbsünde-Vermutung. Gibt ihm Jesus jetzt der Lächerlichkeit preis? Der Blinde steht wie in einer Arena. Er spürt die Blicke von allen Seiten. Die Sonne brennt, der Lehm wird unangenehm. Wie kann er ihn loswerden? Nelson Mandela erzählt, wie er als 16-jähriger Junge bei seiner Beschneidung komplett mit weißer Farbe bestrichen wurde. Erst nach Tagen durfte er und die anderen in einem riesigen Badespektakel seine Lehmkruste abwaschen, als symbolischen Abschluss seiner Pubertät. Nach dieser sensiblen Berührung ihrer Fingerspitzen und Augenlider ahnen Jesus und der Blinde noch nicht, wie ihr gemeinsames Ritual weitergeht. Da schickt ihn Jesus weg mit dem Befehl: Geh dich waschen im Teich Siloa. Darauf wagt der Blinde, immer noch blind, einen ersten Schritt. Diese erste Bewegung fasziniert mich, weil in dem Lauflosgehen des Blinden beginnt seine Heilung. Jesus hat ihm einen Impuls gegeben, aus dem er einen Anfang zuließ. Zu einem Mutglauben für die letzten Meter in der Blindheit. Zu einem Erstarkungsglauben, der ihn als bisheriges Objekt aktiv werden ließ. Zu einem Gewissheitsglauben, dass beide Blindheiten, die angeborene und die aufgepappte, aufhören werden. Diese Glaubenskräfte sind für ihn zielführend. Liebe Gemeinde, das innerstädtische Wasserbecken Siloa hat eine externe Quelle, deren Wasser durch einen 500 Meter langen Tunnel zugeleitet wird. Alle kannten den Herweg des quellfrischen Wassers. Nun kommt dieser stadtbekannte Blinde daher, sicher schreitend wie durch einen Tunnel. Er ist an sich ein gesunder Mann, der eine partielle, wenn auch sehr hinderliche Beeinträchtigung hat. Vor allen Augen schöpft er Wasser in sein Gesicht und wäscht vorsichtig seine Augenpartie frei. Und aus seiner Vorsicht wird Klarsicht, dreidimensionale Weitsicht, Farbenunterscheidung. Er blinzelt in die Sonne, die ihm zulacht. er lernt seinen Augen zu trauen, erstaunt, dass es Farben gibt, erstaunt über seinen eigenen Schatten, wenn er sich bewegt. Ja, was ist real und was scheint nur so? Welchen Weg soll er einschlagen? Schneller als ihn die Füße tragen, saust die Wundernachricht durch die Gassen. Ich wäre gern dabei, wenn seine Eltern von dieser Heilung erfahren, vor allen Dingen vom Freispruch durch Jesus. Als sie dann verhört werden, durchschauen sie es als Teil des Schauprozesses der Pharisäer. Aber das Glück überwog, denn Jesus hatte ihre tiefe Kränkung geheilt. Auch für sie war Jesus das Licht der Welt und der Anwalt des Lebens geworden. Lesen Sie gern mal weiter an dieser Stelle, weil tatsächlich gibt es da die Fragen der Pharisäer. Jesus handelt. Er handelt zu Gottes Lob und Ehre. Er ist das Licht der Welt. Er ist unser Vorbild. Er heilt nicht jeden Menschen körperlich, aber er vergibt die Sünde eines jeden. Jeden, der zu ihm kommt, schickt er nicht weg. Nein, er gibt sich ihm ganz. Jesus war das Licht der Welt, jetzt ist er beim Vater. Er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind seine Stellvertreter auf dieser Welt. Er hat jetzt unsere Hände und unsere Beine. Lasst uns das einsetzen, dass die Welt ein wenig besser wird. In unserer Familie, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, ja vielleicht beim Einkaufen und auch wenn wir uns in der Gemeinde begegnen. Wir sind sehr gut ausgerüstet mit Gaben aller Art. Das sollten wir einsetzen. Das will Jesus von uns. Und dazu gibt uns Jesus seinen Heiligen Geist. So soll es sein. So spreche ich